Herzlich willkommen. Danke, dass ihr zu meinem Talk gekommen seid. Heute wollte ich über DevOps reden. Ich glaube, ihr wisst alle, was DevOps bedeutet. Aber diesmal geht es um Kunstprojekte oder um Kunst. Ich möchte mal anfangen mit ein paar Fakten und ich glaube halt einfach, Hacker sind Künstler und Künstler sind Hacker. Vielleicht fühlt sich jetzt nicht jeder Hacker als Künstler oder umgekehrt, aber Hacken ist ein kreativer Prozess. Und deswegen sind auch irgendwie alle Hacker Künstler. Hacker und Künstler nutzen Technologien in einem kreativen Weg, auf kreative Art und Weise. Wie ich immer einen Hacker beschreibe, ist ein Hacker kann halt auch Kaffee mit einem Toaster sein. Hacker und Künstler stellen den Status quo in Frage. Sie entdecken neue Technologien, neue Welten. Und Hacker und Künstler schauen sich Dinge aus einem anderen Blickwinkel an als andere Leute. Manche Leute sehen nur eine kaputte Website, andere sehen ein neues Thema für einen Vortrag auf dem Kongress. Künstler sehen kaputte Sachen und sehen Kunst. Und so haben wir gewisse Gemeinsamkeiten. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir in der Hacker-Ethik, also einem der Grundpfeiler des CCCs, Kunst auf dem Computer erstellen, ist Teil dieser Definition. Computer sind halt mehr als Werkzeuge, Werkzeuge, um auch Kunst zu machen. Und das ist, glaube ich, die Grundlage dieses Vortrags. Ich möchte jetzt auch ein bisschen Interaktives mit dem Publikum machen. Wer von euch war im Museum in den letzten Monaten? Ich war schon in Gesprächen, aber gab es weniger Leute im Publikum. Wer war weniger als einmal in einem Museum in den letzten 6 Monaten? Ich verstehe jetzt, warum wir alle hier sein. Ich habe auch ein paar Bilder im Talk. Es ist jetzt nur so ein Beispiel, aber so, wie würde das aussehen, wenn du Kunst und Schönheit erstellen könnt. Vielleicht kennt ihr das von Refik Anatol in Berlin. Das beweist eigentlich, dass wir auch Kunst auf dem Computer herstellen können. Kunst am Computer. Kannst du jetzt auch Kunst und Schönheit auf einem Computer darstellen? Und ich glaube, die Antwort ist ja. Aber, das möchte ich jetzt reden. Es ist nicht so einfach. Wir können zwar Kunst mit den Computern herstellen, aber wir wissen alle, Computer sind komisch, Computer sind schwierig, die gehen kaputt, sie machen manchmal, was sie wollen. Und da kommt dann auch so ein Problem auf. Das ist sehr viel Medien, Ausdrucksweisen und Kunst. Aber ich möchte mehr über Software, Computer und Kunst reden. Das kann man jetzt natürlich auch auf Medienkunst allgemein anmelden, also Videokunst. Die schnelle Entwicklung der Technologie und die kurzen Halbwertszeiten der technischen Geräte, die sind schwierig. Man muss halt mit denen herumspielen, wenn sie outdated sind. Also meine Motivation ist, ich glaube halt, Kunst und Computer, die gehen Hand in Hand. Und mir ist aufgefallen, dass Künstler immer mehr über Technologie reden. Und vielleicht reden Hacker auch mehr über Kunst. Aber ich will in jedem Fall mehr über Kunst mit Hacker reden. Weil eben alle Hacker Künstler sind und alle Künstler Hacker in irgendeiner Form. Also Hacker und Künstler nutzen dieselbe Technologie. Und Hacker und Ingenieure haben ähnliche Methoden, um Probleme zu lösen. Und diese Art der Problemlösung ist noch nicht ganz in der Kunstwelt angekommen. Und ich möchte da jetzt drüber reden. Es gibt auch in der Software halt sehr viele nützliche Tools, die man in der Kunst anwenden kann. Ich möchte mit drei Konzepten anfangen. Mit Konservierung, Restaurierung. Nichts involviert den Künstler direkt. Wir reden jetzt nur über die Kunstwerke. Ich habe mal ein Subreddit darüber gelesen. Es geht um, was ist die Konservierung, die Bewahrung? Es geht darum, das Original zu bewahren. Man verändert das Kunstwerk nicht. Man kann Sachen rundherum machen, aber es soll halt so original bleiben. Was bedeutet das? Was ist denn da das Kunstwerk? Ein ganz einfaches Beispiel ist bei einem Gemälde. Du veränderst die Temperatur, das Licht, damit das Kunstwerk halt nicht kaputt geht mit der Zeit. Also jetzt hast du eine App oder eine Website. Ja, wie kannst du diese Website konservieren? Wie kannst du die festhalten? Du kannst sie auf einem USB-Stick tun. Aber was ist das Kunstwerk? Ist es jetzt nur die Website? Ist es nur der Code? Das ist schon eine der Fragen, die wir uns da stellen müssen. Und dann gibt es ja auch die Feststellung, dass Software ja auch mit jemandem interagiert. Und die ist ziemlich nutzlos alleine. Es macht nur Sinn, wenn es auch genutzt wird. Die Interaktion, die Umgebung der Software hat einen starken Einfluss, wie du mit der Kunst umgehst. Eine Möglichkeit wäre, du kaufst alte Computer und hast einen großen Lagerraum mit Computern, das machen auch Leute, aber es funktioniert nicht immer und ist auch nicht unbedingt zukunftssicher. So, das war jetzt zur Konservierung. Wie sieht sowas aus? Das ist das Kunstwerk Bubbles. Es wird mit einem Power Mac G4 angetrieben, mit einer alten Videokamera, Synthesizer und Lautsprecher. Geht vorsichtig damit um. Es ist ein alter G4 und man stellt sicher, dass der Computer noch weiterhin funktioniert. Dann haben wir noch die Darstellung präsentiert. Ein unterbewerteter Punkt ist natürlich der Kontext dieser Kunst. Der richtige Kontext. Wenn man da jetzt 3D-generierte Kunst betrachtet, kann man natürlich sagen, ja, es ist langweilig, das sehe ich halt jeden Tag. Aber wenn man dann eine Erklärung sieht und sieht, dass das wurde vor 30 Jahren geschrieben und das war damals noch gar nicht so gewöhnlich, wenn man es heute wahrnehmen würde. Und erst dann versteht man eigentlich die Kunst, die dahinter steht. Und stellt euch vor, ihr habt jetzt eine Software aus den 90er Jahren. Ihr könntet das jetzt einfach auf einem neuen Computer darstellen, aber ist es jetzt dasselbe, weil da kann man natürlich auch sagen, ja, das muss natürlich auf einem alten Gerät dargestellt werden, es muss auf einem Röhrenbildschirm dargestellt werden, um die richtige Darstellung hinzubekommen, weil das halt auch die Wahrnehmung beeinflusst. Es beeinflusst, wie du das Kunstwerk wahrnimmst. Ein anderes Beispiel, wenn du jetzt ein Gemälde hast, wo es im Museum hängt und du schaust das Bild an, dann bist du auch beeinflusst von dem Raum allgemein, das Licht, die Temperatur im Raum. Ist es jetzt ein großer Raum, ein kleiner Raum? Sind da viele Leute, wenige Leute? Das sind alles Punkte, die deine Wahrnehmung beeinflussen. Oder das Erlebnis, wie du diese Kunst erlebst. Das gleiche mit Computern, hohe Auflösung, geringe Auflösung. Und das, der letzte Aspekt, das muss dann natürlich auch Zugang gewähren ohne Verschleiß. Ja. Man versucht dann irgendwie das Klima auszuschalten und klimatischen Einflüsse auszuschalten, man schüttelt einfach Glas drüber. Bei Software, besonders wenn sie auch alte Hardware läuft, wird es jetzt sicherstellen, dass sie jetzt nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche läuft. Dass man versucht, die Knöpfe versucht man irgendwie zu konservieren. Ja, man tauscht sie aus oder versucht gute Schalter etc. Ein anderes Beispiel von Peter Weibel und Bernd Nitterwand, Titel Your Code, ist, dort sieht man, dass das Licht ist hier relevant.
Und der letzte Teil ist der relevanteste, wenn deine Konservation, deine Darstellung, deine Kunst nicht mehr funktioniert und nicht mehr in dem Originalzustand ist. Zum Beispiel der Bildschirm ist kaputt und du kannst es nicht reparieren. Oder die Software ist nicht mehr verfügbar, du hast den Quellcode nicht mehr, der kompilierte Source Code funktioniert einfach nicht. Dann ist die Strategie, so nah wie möglich an die originale Funktion des Kunstwerks zu kommen. Entweder durch Reproduktion, man könnte den Bildschirm ersetzen, austauschen. Du kannst was anderes austauschen, einen Knopf oder den Computer. Oder im schlimmsten Fall eine Neuinterpretation, wo du die Intention des originalen Künstlerin nimmst und etwas herstellst, was sich ähnlich anfühlt, aber technisch gesehen nicht genau das Gleiche ist. Um das Ganze mit ein bisschen Bildern zu untermauern, wenn auf dem Gemälde keine Farbe mehr da ist, weil ein Schaden entstanden ist, würde man mit einer neuer Farbe diesen Bereich restaurieren und das so in einen sehr ähnlichen Zustand wie den Originalzustand bringen. Mit dem Software kann man es einfach neu schreiben, hier zum Beispiel von Belinky. Das war eine Sache, die in Java geschrieben wurde und die nicht mehr läuft. Und wir wollten mehr Features und bessere Auflösung, also wurde es komplett neu geschrieben. Aber es sieht aus und fühlt sich an wie das Kunstwerk, was am Anfang da war. Das kann auch eine sehr wichtige Strategie für wenn andere Sachen kaputt gehen, wo man keine Kontrolle mehr hat darüber, wie die Kunst aussieht. Darüber haben wir auch viel gesprochen. Wir haben also über Restauration, Konservation, Erhaltung, Präsentation gesprochen. Und ich möchte jetzt ein bisschen die Relation dazwischen erläutern, wie wir das mit Kunst, die wir am Computer erstellen, in Hackett. Kunst, die wir am Computer erstellen, braucht den Computer. Ihr seid alle hier, weil Computer nicht einfach zu benutzen sind. Wenn das so wäre, dann gäbe es wahrscheinlich dieses Event nicht. Also ist eine Sache die Software. Und Software ist Hardware. Und dann gibt es Daten und Informationen. Die Sache ist, dass die meisten dieser Dinge, wenn man sie sich anschaut, außerhalb der eigenen Kontrolle. Software muss man meistens kaufen, es kann alt werden oder nicht mehr unterstützt. Hardware können lizenziert oder kann kaputt gehen oder nicht mehr hergestellt werden. Vielleicht kann man es nicht mehr kaufen. Aber diese beiden Punkte sind sehr selbsterklärend. Ich meine, wer hat sowas noch nicht erlebt mit alter Videos, die man nicht mehr abspielen kann, weil man die richtige Software nicht mehr hat oder die Projekte nicht mehr geöffnet werden können, der alte Laptop ist kaputt oder du kannst sie nicht mehr erreichen. Oder du hast viele Sachen gemacht in einer teuren Software, die dann noch teurer wird und du kannst sie nicht mehr leisten und dann verlierst du den Zugang zu dieser Arbeit. Das ist also etwas, was wir alle kennen. Aber in der letzten Zeit in meiner Arbeit habe ich gefunden, dass eine wichtige Sache auch die Daten- und Informationen Teil ist, weil auf einmal hatten wir Künstlerinnen, die Sachen auf der Twitter-API oder anderen Schnittstellen gebaut haben und Services gebaut haben, die dann aufgrund von einer nicht mehr Verfügbarkeit, nicht mehr funktioniert haben und dann ist das ganze Kunstwerk kaputt gegangen. Twitter gab es noch, Facebook auch noch und die Daten waren noch da, aber die waren nicht mehr erreichbar, weil die Schnittstellen nicht mehr da waren für die Künstler. Das andere, was auch sehr wichtig ist, ist, dass die Kunst, wenn man es produziert, existiert, dann existiert es und es bleibt da. Aber das Setting, auch der rechtliche Rahmen, der kann sich verändern. Und wir müssen uns das mehr anschauen, mehr Details, mit mehr komplexen Datenschutzrichtlinien, der DSGVO zum Beispiel. Und auch international gibt es viele Gesetze zu Daten und Veröffentlichungen. Und wenn du etwas hast, was illegal geworden ist, weil es vor 20 Jahren vielleicht noch möglich war, dann musst du es anders zeigen. Du kannst es vielleicht gar nicht mehr so zeigen, wie es gedacht war, weil es nicht mehr erlaubt ist, weil es verboten ist mittlerweile. Der andere Teil für Kunst, die am Computer erstellt wurde, ist, dass es an sich von Menschen abhängt. Es hängt an einem menschlichen Nutzer oder einer Nutzenden, die diese Kunst irgendwie benutzen muss, interagieren muss, und ohne diese Person würde es nicht funktionieren, würde es nicht existieren. Viele der Kunstwerke haben ein interaktives Element, und wenn kein interaktives Element da ist, dann ist das Kunstwerk nicht komplett. Das ist auch ein sehr wichtiger Punkt und müssen wir uns weiter im Hinterkopf behalten. Wir haben also über die drei Teile der Präsentation, Konservation und Erstellung geredet, und jetzt reden wir noch über die Präsentation. Bei der Präsentation geht es auch darum, oder kann es auch sein, dass man Consumer, also Endkunden Sachen hackt. Das könnten zum Beispiel die Virtual Realität Sachen sein. Die Kunst wird oft gekauft oder aus dem Regal, normale Sachen aus dem Mediamarkt, die digitalen Brillen, die man dort kaufen kann, sind aber nicht dafür gedacht. Die sind gedacht für kurze Verwendung, 2 bis 3 Stunden, vielleicht 1, 2 Menschen, die es benutzen. Wenn man es in einem öffentlichen Raum benutzt, wo viele Menschen es benutzen werden, kommen vielleicht 50 Menschen, die gleichzeitig darauf zugreifen. Die haben alle verschiedene Gesichtsmerkmale, es muss angepasst werden, muss es erklären. Das ist nicht sehr durchdacht in der Verwendung dieser Geräte, weil wenn du eine Virtual Realitätsbrille hast, dann dauert es immer ein bisschen, bis du es für dich eingestellt hast. Du hast es irgendwie eingestellt für dich und dann geht's los. Im Museum hat man vielleicht 5 Sekunden, um sich daran zu gewöhnen. Du kannst dich 2 Stunden erstmal sich daran gewöhnen. Und das ist auch nicht dafür gebaut, für diese schnellen Wechsel. Das kann ein Problem darstellen. Oder zum Beispiel, ich habe nicht direkt, aber ich habe davon gehört, dass manchmal diese Geräte nach einer Zeit einfach abstürzen, weil sie normalerweise an einer Batterie funktionieren würden, und im Museum ist aber ein Stromkabel und sie werden im Dauerbetrieb benutzt, und das war noch nie von den Softwareentwicklerinnen so gedacht, und dann stürzen sie ab. Und ein anderes Problem ist auch die DRM, die Einstufung von der Software, die da drauf laufen kann. Wenn wir zurückgehen auf die virtuellen Brillen, dann kannst du sie nicht ohne ein Konto benutzen. Du brauchst ein Konto, manchmal auch ein spezielles Konto, manchmal musst du auch Zahlungsmethoden angeben, und das ist eine Sache, aber auf der anderen Seite siehst du im Menü, zum Beispiel kannst du nicht verhindern, dass man Dinge dann damit kauft, Software in internen Shops oder sowas. Und natürlich gibt es jemanden, der im Museum dann neben dem Kunstwerk steht, aber das kann auch nicht die ganze Zeit gewährleistet sein, und deswegen könnte es sein, dass jemand diese Brille aufsetzt und dann Apps in der Brille kauft und das auf die Payment-Methode, Zahlungsmethode des Museums getan wird. Und es dauert sehr lange und ist aufwendig, diese ganzen Nutzungsfälle irgendwie abzudecken und zu durchdenken. Es ist auch so, dass wenn man sich vorstellt, normalerweise freut man sich über die Erfahrung und die Erfahrung, die man macht mit der Brille oder der virtuellen Welt, und dann gehst du weiter und gehst zum nächsten Kunstwerk. Und die nächste Person, die kommt und das benutzt und sieht, dass irgendwas nicht funktioniert in der Brille, die nächste Person nimmt dann nur dieses kaputte Kunstwerk wahr. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die Wahrnehmung der Menschen von der Kunst. Und deswegen gibt es da auch die Möglichkeit, die Kunst nochmal zu hacken. Ne? Also ich habe gesehen, wo es Servomotoren Knöpfe gedrückt haben. Im Kiosk-Modus hat man irgendwie den Rechtsklick versucht zu verhindern. Oder Menschen, die Leute, die ihre E-Mails lesen, ihren Gmail auf Kunstwerken öffnen und ihre E-Mail in dem Museum lesen. Weil Menschen, denen ist es egal. Die denken, es ist ein Computer. Und es gibt auch Hacker, die versuchen, Windows XP auf irgendwelchen alten Telefonzellen zu installieren. Aber ja, das ist cool, aber dann ist das Kunstwerk halt kaputt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so viel Creds gibt, wenn man Windows XP als Hacker installieren kann. Wie sieht es aus? Also ich meine, wenn man uns darauf verlässt, dass die öffentliche Hardware benutzt wird, oder die Kinect von Microsoft, die Version 2, die eine sehr gute Kamera ist, kann viel und gibt viele Daten, aber wird leider nicht mehr hergestellt. Weil ich glaube, Microsoft glaubt nicht mehr, dass es notwendig ist, herzustellen, weil es nicht mehr verkaufen. Aber wenn du ein Künstler bist und deine ganze Kunst damit funktioniert, dann kannst du keine Reserveteile mehr kaufen. Und das ist ein größeres Problem. Um ein Beispiel zu geben, hier für diese Kameras, wenn wir das anders, wir mussten andere Netzwerkaggregate dafür bauen, damit es auch funktioniert. Und wir mussten viele verschiedene Fehler ausmerzen, die dann damit einhergehen. Das ist etwas herausfordernd.
Vielleicht nicht so aufregend, aber es gibt auch noch ein paar Strategien zur Bewahrung, zur Konservierung. Man archiviert die Software mit all ihren Dependencies und mit dem Source Code und dann hat man es. Aber wenn man es dann aus dem Archiv herausnimmt, dann gibt es dann natürlich auch wieder rechtliche Fragen, unterschiedliche Bedingungen, unter denen die Software wieder herstellt. Das kann man sehr schwer voraussehen. Also nur ein Archiv oder nur ein Backup von der Software, vom Code, ist nicht immer genug. Du kannst natürlich einen Lagerraum mit alten Geräten machen. Ich weiß nicht mal genau, was ich damit gemeint habe, aber es geht, die Idee ist halt, man kauft halt sehr viel alte Technik und man sieht es auch bei anderen, das ist halt, Museumsbetreiber losgehen und in alte Shops gehen und dort alte Bildschirme nehmen, alte Geräte kaufen und die aufbewahren. Das sind man muss dann natürlich auch die Leute ausbilden, diese Geräte zu verwalten. Ne? Man kann natürlich auch versuchen, diese Geräte neu zu bauen. Ja? Wir haben zum Beispiel Kunstwerke, die brauchen einen Nadeldrucker und ich weiß halt, wie man die baut, also verkaufe ich die dann an Künstler, damit die halt damit arbeiten können, wenn sie die brauchen. Ja. Eine andere Möglichkeit ist natürlich noch Reverse Engineering. Ist schon ein großes Problem, weil es halt immer schwieriger wird über der Zeit. Die Software wird halt schwieriger, Geräte werden komplexer, alles wird irgendwie zu einer schwarzen Kiste, APIs sind eine schwarze Kiste. Du kannst vielleicht das grundlegende Kunstwerk wiederherstellen, aber alles rundherum ist schwierig, ist seltsam und das kannst du gar nicht wiederherstellen. Du kannst natürlich auch wieder neu schreiben und ganz von vorne anfangen. Ich glaube aber, es fühlt sich manchmal an, als wäre das die einfache Lösung, aber es ist schwierig. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, du kannst die Hardware emulieren. Also es gibt sehr viele Simulatoren von alten Apple-Maschinen und alte Rechner, die noch Windows 95 oder ein altes Mac-Betriebssystem. Du kannst natürlich auch so Pseudo-Interfaces bauen. Und also wenn die API nicht mehr existiert, brauchst du einfach einen Webserver, der das auch kann. Sind also Möglichkeiten. Ihr wisst das alle, das nennt sich DevOps. Das mit den DevOps-Methoden kann man auch die Probleme angehen. Und man schaut sich einfach an, diesen Loop an, man schaut sich alles an und alle sind glücklich. Das ist kein Drama. Aber das funktioniert nur, weil diese Prozesse alle von einem Team gemacht wurden, an einem Ort, rund um ein Produkt und alle Parteien verstehen halt das Gesamtprodukt. Wenn wir das allerdings auf den aus Kunstlicht schauen, ist es ein bisschen anders. Ich nenne das nur so Art Ops, Kunst Ops Lifecycle. Es gibt dann erstmal so einen Plan, baut ihr eure Software, ihr kompiliert die und herzlichen Glückwunsch, ihr seid Künstler. Dann, wenn ihr ein Kunstwerk habt, dann könnt ihr das auch veröffentlichen. Also der Künstler hatte eine Idee, hat es gebaut und hat es veröffentlicht. Und dann wird es interessanter. Jetzt wollt ihr es auch verteilen und in Betrieb nehmen und monitoren, beobachten. Und dann wollt ihr es auch testen, um zu schauen, wie die Leute reagieren. Und da wird es dann auch schon etwas schwammiger. Also das Verteilen ist dann in der Regel vom Museum übernommen. Dann das Nachschauen, das Testen und Beobachten wird manchmal gemacht, aber nicht immer. Das wäre eigentlich das Schöne in der Theorie, aber so funktioniert es nicht in der Wirklichkeit. Wir haben auch so Schleifen, die Museen versuchen, das Kunstwerk in Betrieb zu nehmen, aber sie können es halt nicht. Sie haben dann natürlich auch die Wartung zu übernehmen, aber sie können halt das Kunstwerk nicht verändern. Also können sie versuchen, das Feedback an die Kunden zu geben, an den Künstler zu geben, aber das ist auch keine feste Regel. Und beim Konservierungsteil bist du auch eher bei einer Verteilungsfrage, wie kriegst du die Software verteilt. Und das Problem ist, meistens auf der rechten Seite, auf der Grafik, drehen die Schleifen sehr schnell, etwas geht kaputt, jemand kommt vorbei, repariert es, macht es mal an aus, geht nochmal durch die Dokumentation, aber sehr, sehr selten geht man zurück zum Künstler. Man verändert das Kunstwerk nicht mehr, es ist da und es existiert. Und das sind so Kunstwerke oft sieht man als unbewegliche, unveränderliche Objekte. Es gibt einen Prozess und tada, da ist das Objekt. Und dann verändert man es nicht mehr. Der Künstler hat das mit einer gewissen Idee gemacht und das ist halt Teil des Kunstwerks und dann ist es fertig. Und dann hast du die Ausstellung, also eine unveränderliche Sammlung von unveränderlichen Objekten. Dann es wird kuratiert, da gibt es eine Beschreibung, da gibt es einen roten Faden und da kann man eine Geschichte und wenn man das wieder verändern würde, dann würde das halt auch die kuratierte Ausstellung verändern. Und das ist ein Konflikt, weil es auch das Konflikt mit der Erwartung von verlässlichem Betrieb und der Verteilung. Also wenn man jetzt ein Kunstwerk nimmt und stellt sie in unterschiedlichen Museen aus, dann hat man auch unterschiedliche Bedingungen, man hat unterschiedliche Internetgeschwindigkeiten, dann hat man größeren Raum, hat man dann vielleicht muss man den Computer weiter wegstellen vom Kunstobjekt und dann kann das dein Übertragungsweg, dein HDMI-Kabel kann das vielleicht nicht. Und sehr viele dieser Probleme hängen damit zusammen, dass man nur versucht, die Umgebung zu kontrollieren. So wie in dem Beispiel kauft man dann unterschiedliche HDMI-Kabel, weil man hofft, dass es dann doch mit der Länge funktioniert. Aber es ist eigentlich fast nicht möglich, das zu kontrollieren. Und die anderen Probleme sind, weil Künstler auch Hacker sind, kaufen sie auch Objekte und sie versuchen das dann zu hacken und so muss man halt immer mehr Hacks warten und dann, dazu gibt es halt keine Anleitung. Wenn man Glück hat, hat der Künstler dokumentiert, wie man das hacken kann, aber meistens weiß man das halt nicht. Technologie wird immer komplexer und immer mehr verschachtelt und dann hast du auf einmal ganz unabsehbare Konsequenzen und Abhängigkeiten. So eine Software ist alles sehr, sehr schön, man kann damit interagieren und mit anderen Leuten und plötzlich, kurz bevor du es nochmal was wir nochmal zeigen wollten, haben wir festgestellt, es benutzt einen Server in den USA, weil es ein Teil eines Unity-Packages war und der Künstler war sich gar nicht bewusst, dass er da persönliche Daten in die USA schickt. Und plötzlich mussten wir den Stecker ziehen und den Künstler kontaktieren, dass er es reparieren muss, weil das muss repariert werden. Und der Künstler sagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, ich bin ein Künstler. Und wir haben ihm gesagt, ja, du hast es vorbereitet und wir sind super glücklich, das zu zeigen. Und dann gibt es ein Privatsphäre-Problem und es gibt keinen richtigen Weg, um das zu reparieren. Das ist das Problem, du Technologie benutzt, die du nicht richtig verstehst. Ein anderes Beispiel, ein Künstler hat eine Kamera benutzt, die USB-C-Anschluss, aber die hat nur USB 2.0 kommuniziert. Ich weiß nicht genau, wie es war, ich kenne mich da nicht so aus, aber soweit ich verstehe, war das halt, der Anschluss war halt rückwärts kompatibel zu 2.0 und es hängt davon ab, wie man den einsteckt. Aber die Person hat das nicht verstanden. Er hat nicht verstanden, warum ein USB-C-Kabel einen Einfluss hat, wie rum man das einsteckt. Er konnte, verstand es nicht und es gab halt so eine Erklärung, das ist halt dass man erklärt, man muss es in eine gewisse Art und Weise einstecken und ein Techniker sagte, nein, das ist USB-C, das funktioniert in beide Richtungen und sie hatten einen kleinen Streit und das sind Beispiele. Und hier haben wir so ein paar Strategien. Wichtig ist, man schließt den Künstler mit in dem Konservierungsprozess mit ein. Das heißt, wenn du als Künstler ein Kunstwerk herstellst und es wird eingesammelt, da wirst du direkt kontaktiert und man fragt dich direkt für die Dokumentation, man macht Verträge. Wenn du ein Kunstwerk kaufst, dann muss man auch ein Budget einplanen, um diese Probleme dann auch hinterher angehen zu können. Der andere Teil ist, wo wir Hacker auch reinkommen, ins Thema, Wir wollen halt die Kontrolle über die Hardware- und Softwareentwicklung nehmen. Wenn du die Software nicht kaufen willst, kannst du sie selber schreiben. Aber du, das kann jeder machen, einfach selber kaufen, selber bauen. Viele Projekte möchten halt ein Projekte bauen, die eine Motivation ist, dass man es einfach baut, um es zu benutzen. Eine andere Motivation kann aber sein, um diese Probleme proaktiv halt verhindern zu können, wenn wir ja keine Lizenzen brauchen. Oder man kann auch direkt Alternativen bauen, die halt die vom Hersteller vorgeschriebenen Einschränkungen emuliert oder simuliert. Ja. Jede Software, die entwickelt wurde, zum Beispiel für wissenschaftlichen Gründen, können auch von Künstlern verwendet werden und da gibt es sehr viele Kollaborationen. Museen und Kunstorganisationen könnten da auch Teil dieses Projekts sein. Die könnten auch Software-Ingenieure engagieren, um diese Entwicklung voranzutreiben. Langzeitstrategien. Sehr viele Diskussionen und Entscheidungen. Man sollte erstmal darüber reden, wie lange, was ist die Halbwertszeit von diesem Objekt, wie lange soll es ausgestellt werden. Wenn du jetzt vor 5000 Jahren gelebt hättest und du hättest in einer Höhle irgendein Kunstwerk hin gemalt, der hat das vielleicht nicht interessiert, wie lange das war. Aber wenn du jetzt eine App baut für ein iPhone, dann ist es sehr, sehr schwierig zu erwarten, dass das jetzt für 5000 Jahre da ist und funktioniert. Also wenn ich ein Kunstwerk schaffe, was von einer gewissen technischen Umgebung abhängig ist, dann sollte es auch so lange da sein, wie es diese Umgebung gibt. Wenn du etwas hast, was auf eine Social Media API aufbaut und dann stirbt das soziale Medium und dann stirbt das soziale Netzwerk, wer würde da zum Beispiel noch verstehen, was MySpace war? Ja, 20 Jahre später ist das Konzept auch überlebt. Und so muss der Künstler selber überlegen, was er möchte. Und es gibt auch viele Künstler, die sagen, das ist mir nicht so wichtig. Es gibt auch Künstler, die sagen, das Konzept ist, das Kunstwerk ist nicht für die Ewigkeit. Es ist egal, wie es dargestellt werden. Es kann auch schwarz-weiß dargestellt werden. Es ist immer noch ein valides Kunstwerk. Anderer Teil ist Ausbildung und Ausbildung. Software und Hardware, Ingenieurarbeit sollte Teil des künstlerischen Curriculums sein. Der Künstler sollte ein Verständnis haben, wie die Ingenieurarbeit funktioniert, sollte verstehen, wie der Prozess funktioniert, damit er auch richtig mit diesen Ingenieuren reden kann. Das Gleiche gilt andersherum, dass in einem wissenschaftlichen Curriculum dort auch Teil Kunst auch Teil dieses Curriculums ist, eines wissenschaftlichen Curriculums. Als ich in der Schule war, ich fand Kunst nett, aber es war so ziemlich das Erste, was ich fallen gelassen habe. Und ich habe gemerkt, habe ich sehr wenig Ahnung von Kunst. Ich hatte ein wenig schulische Bildung aus dem Thema. Und später im Leben habe ich gedacht, es wäre langweilig, aber ich als ich mich mehr da mit dem Thema befasst habe, hab ich halt wieder gelernt und jetzt verstehe ich wenigstens, warum ich damals dachte, es wäre blöd.
Eine der neuen Programme, die wir benutzen, ist zum Beispiel, dass Teile von einem 3D-Objekt in Rot markiert wurden. Und sie flogen herum und waren auf einmal rot und wir wussten nicht warum. Und wenn man Windows von Deutsch auf Englisch ändert, dann geht die Farbe wieder zurück ins Original. Und ich glaube, dass jemand herausgefunden hat über genaue Dateiorte, und das hat dann nicht funktioniert in der anderen Lokalisierung. Das ist meine Idee. Ich habe keine genaue Ahnung, aber ich glaube auch, dass es einfach gepatcht würde, aber es wurde sehr, sehr gut dokumentiert und Windows wurde dann auf Englisch gelassen. Die Schematik, die ich vorhin gezeigt habe, wo man nach der Präsentation des Kunstwerks nochmal schaut, was sozusagen ist, da wäre das dann entstanden. Der andere Teil ist auch sehr wichtig, die Ausstellung ist auf einmal offline. Keiner wusste, die Kunstwerke haben nicht funktioniert, aber es war ganz einfach, dass die Cyberabteilung hatte den Uplink geschnitten und unterbrochen und niemandem Bescheid gesagt, weil sie dachten, Daten würden aus dem Museum ausgetragen werden. Weil in der Beschreibung des Kunstwerks stand, es würde Daten empfangen, aber sie haben auch was geschickt. Man weiß halt nicht, wie HTTP, wie TCP/IP funktioniert. Und was ist, wenn das Kunstwerk aber das Internet hackt, aber es ist nur ein Raspberry Pi, der ein paar Grafiken anzeigt? Nein, das ist ein Sicherheitsproblem. Und man kann die Leute natürlich auch manchmal auch nicht erreichen immer, also bewegt sich auch nichts für Wochen. Die Erwartung wäre, das zu besprechen und das Internet wieder herzustellen. Die Lösung war dann aber einfach, eine mobile Datensim zu benutzen, mit einem mobilen und mobile Daten das Ganze zu betreiben. Und ähnliche Sachen gab es an fast allen Orten, wo ich das hatte. Meine eigenen WLAN aufmachen, um das Kunstwerk dann da reinzuhängen. Aber es zeigt, dass man sehr komplexe Kunstwerke machen kann. Und wenn du es in ein Museum stellst, haben die Museen fast gar keine Erfahrung mit dieser Art von Kunstwerken. Und deswegen ist diese Wartung halt so wichtig, weil die halt Technikerinnen haben, die das alles einrichten. Und wenn die Menschen dann weggehen und das Kunstwerk aber nicht mehr funktioniert, sind diese Menschen nicht mehr da, weil sie nur für einen kurzen Zeitraum angestellt waren und können es nicht mehr reparieren. Und dann machen sie ein Schild davor, das Kunstwerk ist kaputt. Wenn du Glück hast, dann werden sie dich kontaktieren, aber manche Museen sagen einfach nichts und das Kunstwerk ist dann für Wochen kaputt. Und ich will hier niemandem die Schuld zu schieben, aber es ist ein unterschiedliches Verständnis davon, wie Technologie funktioniert und diese Dinge. Die letzte Geschichte, ich möchte nicht getrackt werden, ist, es gab ein Kunstwerk, das WLAN-Access Points gescannt hat und gespeichert hat. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal wisst, aber alle eure Telefone schicken die SSIDs von Netzwerken, die es kennt, heraus. Und ich kenne das Netzwerk 37C3 und dann kann das Netzwerk antworten, ja, ich bin hier. Und wenn du ein Hacker-Künstler bist, kannst du Kartendaten davon extrahieren und herausfinden, wo diese Person überhaupt war. Du speicherst natürlich die Mac nicht, also die Mac-Adresse, weil das dir egal ist, aber du hast auf einmal ein Kunstwerk, wo du davor stehst und dein Telefon aufmachst und auf dem Bildschirm siehst du die ganzen Orte, die du vorher besucht hast. Und das ist natürlich sehr furchteinflößend und das ist nichts, was ich glaube, was illegal ist, weil es Informationen ist, die du freiwillig von deinem Gerät hergibst. Und das wurde in einem sicheren Ort, wo Anwälte oft hingehen, gezeigt. Und die Frage war natürlich, oder die Diskussion, das kann doch nicht legal sein. Woher weiß es, wo ich war? Und man schreibt und man erklärt und am Ende wird es zu viel und das Museum macht ein Schild hin, stellt ein WLAN aus und das ist dann die Lösung. Und das kommt wieder zurück zum Punkt, wie wichtig die Präsentation des Ganzen ist, weil du musst den Kontext und die Erklärung klar machen und wenn es viele Kunstwerke benutzen schon artifizielle Intelligenz, künstliche Intelligenz, Computervision, um zu interpretieren oder zu sehen, was vor dem Kunstwerk passiert. Und das wird dann trainiert in Europa und du änderst es nach Asien und auf einmal haben alle ein komisches Alter oder Menschen mit Masken haben Bärte und das ist natürlich ein bisschen lustig, aber manche sind auch ein bisschen traurig, wenn sie dann 20 Jahre älter geschätzt werden vom Computer. Sie verstehen nicht, wo es herkommt. Sie glauben, es ist die Wahrheit, weil die Maschine es ja ihnen sagt. Und es braucht sehr viel Begleitung und Kontextualisierung für diese Dinge. Und es ist noch sehr, sehr unterentwickelt. Weil wenn du möchtest, dass die Menschen dein Kunstwerk wertschätzen und nicht traurig werden oder ärgerlich, dann muss man umgehen. Ich möchte noch zum Schluss einen kleinen Ausblick geben. Mehr Feedbacks-Schleifen braucht es. Die ganzen Menschen, die da mit zu tun haben, müssen beteiligt sein. Künstler, Kuratoren, Besuchende, Konservationisten und die Besuchenden sind vor allem wichtig, weil sie natürlich auch das Kunstwerk sich anschauen, weil sie damit interagieren und wenn es muss ein klares Verständnis geben zwischen den Aufgaben zwischen Künstlern und Technologien. Leute sagen mir, oh, das ist total magisch, was ihr da macht mit der Technologie, und Techniker sagen, oh, die Künstler sind alle nur dumm und einfach und ich möchte damit nichts zu tun haben. Und was beides falsch ist, weil beides weil Hacker Künstlerinnen sind und Künstlerinnen Hacker. Das war mein Talk, vielen Dank.
Yes, thank you very much as well. Obelix.
In einer sehr künstlerischen Art und Weise wurde mein Intro gehackt, aber jetzt haben wir 15 Minuten für die Fragen und Antworten und ich sehe schon einige. Wir fangen mal mit Mikrofon Nummer 1 an. Hallo. Hey, hallo. Ja, ich höre dich. Was, wenn man die Eigenschaften von digitalen Kunstwerken nutzt und Software benutzt, wenn es um Konservation und Restauration geht, statt sie wie ein normales Bild zu benutzen. Zum Beispiel, vor kurzem habe ich ein Audiobuch ausgeliehen aus meiner Bücherei und sie hatten nur eine bestimmte Menge an Audiobüchern, aber in der Realität könnte man natürlich unendlich viele Kopien dieses Audiobuchs haben und unendlich viele Picassos oder Rembrandts haben. Wie fühlst du dich dazu?
Kannst du den ersten Teil bitte nochmal wiederholen?
Wie fühlst du dich dazu, wie findest du das Kunst, digitale Kunst, auf Software basierend, mehr wie Software und weniger wie ein physisches Kunstwerk zu benutzen?
Ja, die Frage, ich versuche dir mal zu formulieren. Warum soll man Software nicht einfach Kunstwerke benutzen? Das wäre eigentlich meine Hauptmotivation dieses Talks. Und ich glaube, die sehr viele Probleme, die Künstler und Institutionen haben, haben eine Softwarelösung, wenn man das als Software betrachtet. Aber dann muss man halt auch akzeptieren, dass das keine Zauberei ist, sondern das ist halt kompliziert, wenn man einfach sagt, so ja, das ist etwas, was Hacker machen und dann ist das so, dann bleibt man irgendwo, läuft man in der Sackgasse. Da ist die Entwicklung anders und das ist nicht immer leicht zu verstehen für jemand, der kein Hacker ist und der diese schnelle Entwicklung versteht. Wir sind daran gewöhnt, dass Software irgendwann kaputt geht und aber wenn du ein Künstler bist und du investierst in Technologie, und du steckst rein, Geld rein und nach 2 Jahren funktioniert es nicht mehr, dann stehst du da, nein, ich will das noch behalten, also, weil es ein persönliches Investment war. Aber je besser die Menschen das verstehen, umso besser kann man diese Probleme versuchen zu lösen. Das, glaube ich, ist der Weg, der Lösungsweg. Wenn man es als Software betrachtet, kann man es auch Probleme lösen, wie Software Probleme löst.
Vielen Dank. Dann ist weitere Frage beim zweiten Mikrofon. Vielen Dank für den Talk und du hast die Arbeit von Peter Weil mit dem Connect und so genannt. Und ich frage mich, ob es Institutionen gibt, die vielleicht anfangen zu sammeln oder irgendwie zu kurieren, diese Hardware, die benutzt wird in 20 bis 30 Jahren. Weil, wenn im Internet die Lagerplätze, dann, oder vor kurzer Zeit habe ich zum Beispiel eine Installation mir angeschaut und die hat die Problematik, die Menschen, die mit dem Kunst im Museum gearbeitet haben, wussten gar nicht, dass dieses Kunstwerk manchmal kaputt war. Sie konnten es gar nicht sehen. Sie sahen einen Windows-Bildschirm und wussten nicht, ob es funktioniert.
To answer the question, how do you know if an artwork is broken or not?
Genau, um die Frage zu beantworten, das ist nicht so einfach, weil wir ja eine Herausforderung haben, dass verschiedene Künstler mit Kompressionen von Bildern arbeiten, die dann irgendwie kaputt aussehen. Aber wir müssen uns da Lösungen ausdenken für Kunstwerke, die zusammen produziert werden. Ich mache mal so einen Pixel an die Seite, der blinkt, damit man den Leuten sagen kann, hey, solange das blinkt, ist alles okay, du musst dir keine Sorgen machen, auch wenn es kaputt aussieht. Und die andere Frage, Hardware auf Vorrat zu kaufen, das ist etwas, was Museen schon tun. Also sie ist eine Lösung, die natürlich nur kurzfristig funktioniert, weil wenn du 100 Kinects kaufst, irgendwann musst du auch 100 Computer mit einer USB-2-Verbindung kaufen oder du musst Adapterkabel kaufen. Und dann ist irgendwann die Software oder das Framework nicht mehr dafür verfügbar, weil die Entwicklung nicht mehr möglich ist. Und du kannst 100 Kinects kaufen, aber irgendwann werden sie vielleicht trotzdem unnutzbar sein nach 5 Jahren, weil es muss Debian 6 laufen, aber in irgendein anderes Paket muss ein anderes laufen und die Dependencies sind einfach und das führt dazu, dass wir einfach viele Abhängigkeiten haben. Es funktioniert für die kurze Zeit, aber ist keine nachhaltige Lösung. Und man muss hoffen, dass es funktioniert so lange wie möglich und dann versuchen, ich glaube, mit Kinect ist das ein sehr interessanter Fall, weil sie funktioniert als ein Tiefensensor, also ein Abstandssensor. Und das ist etwas, was vielleicht jemand hat mehr Informationen dazu, kann besser erzählen, aber es wird weniger und weniger gesagt, weil diese Information auch visuell extrahiert werden kann mit Computervision, mit KI. Warum würde man eine Kamera bauen, wenn man also einfach ein Netzwerk trainieren kannst, um diese Daten rauszufiltern? Die Künstlerinnen nutzen aber diese rohen Daten und geht weniger darum, die Funktion aus den Informationen zu holen und diese einfachen Impulse zu haben. Und du musst eine Funktion haben, wie deine Kunstwerk auch funktioniert, wenn du die rohen Daten nicht hast, unabhängig von welcher Kamera du hast, weil die Technologie dann irgendwann nicht mehr produziert wird.
Okay, thanks. Again, Mike One.
Vielen Dank. Es war sehr, ich kann mich da sehr selber drin finden. Der Teil, dass das ganz normale Softwareentwicklung Teile halt im künstlerischen Kontext zusammenbrechen und gut, dass die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, halt, eigentlich auch Hacker und die davon profitieren würden, wenn man diese Technik professionalisieren würde dieses Wissen austauschen könnte.
Eine gute Lösung dafür habe ich gefunden, ist, dass jemand in dem Museum mitarbeitet. Also, weil du eine Institution bist oder ein Künstler und jedes Mal, wenn du es brauchst, dann musst du es mieten oder jemanden anstellen, bekommst du für die Hilfe, aber nicht das Wissen. Und die Institutionen, die ich besucht habe, wo es funktioniert, waren die, wo die Menschen langfristig mitgearbeitet haben, wo sie andere Hacking-Events auch gemacht wurden und sie Teil der Community waren. Wenn du nicht Teil der Community bist, dann wirst du immer nur Sachen bestellen und dann kannst du nur Sachen bestellen, die irgendwie verkauft werden. Und du musst Teil des Ökosystems werden. Und ich weiß nicht, wie es, wenn du es professionalisierst natürlich, weil du könntest gleiche Frage über Open Source Software Development fragen, weil jeder ist Teil davon, aber das Museum muss auch nur Teil davon werden, so genau wie die Künstlerin. Das löst schon mal 9 von 10 Problemen und dann wird irgendwas anderes kommen. Und das wird einfach mit der Teilhabe gelöst.
Mikrofon 2. Ich bin zu klein. Ich müsste kurz nachdenken. Bitte komm mal in die Niederlande, da bist du sehr willkommen. Da können wir dich gebrauchen. Ich arbeite da in den Medien. Meine Frage ist, wenn wir auf die... Also wir sehen, dass wir einen Wechsel von sehr simplen zu sehr komplexen Arbeiten. Und einer von diesen Punkten ist, wie mich interessiert, wie man Open Source Software, wie kann man die besten bewahren? Aber im Moment haben wir so viele Menschen, die an Kunstwerken arbeiten, die auf vorbereitete Software arbeiten, und wir wissen nicht, ob die in Zukunft noch da sind. Wie würdest du da herangehen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man da auch wieder in die Bildung geht. Also zu schauen, dass es Alternativen zu kommerzieller Software gibt oder kommerzielle Software auch die Möglichkeit erlaubt, Sachen zu exportieren nach SVG oder in die Rohdateien. Also vielleicht verliert man die Möglichkeit, es zu editieren, weil die Software nicht mehr funktioniert, aber du verlierst nicht die Arbeit an sich. Und das ist etwas, was man von Anfang an mitdenken muss. Das ist meine persönliche Strategie zumindest. Wenn ich etwas benutze, eine Software, die einer proprietär ist, die irgendwie gekauft, lizenziert werden muss, dann versuche ich zu schauen, was bedeutet das für mein finales Kunstwerk. Wenn ich es komplett darauf basiere, die dann nicht mehr existiert, dann bin ich nicht überrascht und ich kann es auch den Technikern, den Technikerinnen kommunizieren. Ich kann hin zu der Galerie gehen und sagen, ja, aber guck mal, hier ist das folgende Problem. Bitte schaut, wie ihr das lösen könnt. Also ich glaube, das klar zu anzusprechen ist sehr wichtig. Weil du sagst, es wird immer komplizierter, komplexer und du weißt gar nicht mehr, was alles für Module drinstecken. Im schlimmsten Fall hat die Künstlerin irgendeinen Dritten angestellt, der seinen Freund gefragt hat und so weiter. Am Ende hast du ein Produkt, was funktioniert, aber du weißt nicht, woher es kommt und wie es funktioniert. Verstehen, wie funktioniert es, woher kam es, kann ich es benutzen, kann ich Alternativen benutzen. Manche Künstler sagen, ja, ich benutze immer die Software, die ist super toll und ich kenne die so gut, ja, okay, aber benutzt du vielleicht eine Alternative? Du kannst die gleichen Resultate benutzen, aber es wäre für uns sehr hilfreich, weil du dadurch, dass du es anschaust, vielleicht das Kunstwerk ein bisschen geändert werden kann, aber dann viel leichter bewahrt werden kann. Und das ist den Dialog, den wir führen müssen, wo dann der ganze Lebenszyklus eines Kunstwerks auch viel besser eingebaut werden kann in die Kuration.
Okay, thanks. We only have 5 minutes left, so I will. Wir haben nur noch 5 Minuten, deswegen möchte ich bitten, eure Fragen kurz zu halten. Mikrofon 2. Danke für deinen Vortrag. Ich habe mir die Frage gestellt, an einer Seite hat man die Hacker und die Künstler, so wie ich das verstehe, ist sehr viel damit zu tun, also dass die sich irgendwo treffen sollen. So, und ja, und da stelle ich, ich fühle mich überall irgendwo als Besucher und weiß nicht genau, wo man sich da treffen soll. Wo ist da der Mittelbereich?
Naja, es kann durch Veranstaltungen funktionieren zum Beispiel. Ne? Das hängt natürlich auch sehr davon ab, welche Institution oder welche Funktion man hat oder wo man es geht. Es kann natürlich sein, private Firmen bis staatliche Träger. Und es funktioniert sehr unterschiedlich in den jeweiligen Fällen. Aber meine Erfahrung ist der beste Weg bei Events. Ein gemeinsames Verständnis von Künstlern, die in Hacker-Events gehen, Hacker, die in künstlerische Veranstaltungen gehen, auf Augenhöhe sich treffen und in einem Hackerspace im Museum machen zum Beispiel, wäre auch alternativ, dass das Museum zum Hackerspace geht und andersherum. Man sollte da keine, vielleicht manchmal hat man eine leicht komische Situation, weil Hacker irgendwie so eine Art Dienstleistung anbieten und ich glaube, die Open Source Community ist auch eine sehr, sehr auf Augenhöhe agierende Community und als Individuum ist natürlich einfacher an einer Institution was beizutragen, aber es braucht viel Dialog, dass der eigene Beitrag zwar vielleicht klein sein, das muss nicht kein großes sein, aber es kann eine Vielzahl an Sachen sein, zum Beispiel einfach ein Stammtisch oder ein Meetup organisieren. Starten, mit kleinen Sachen starten und es dann ausbauen.
Ich glaube, wir haben noch Zeit für eine Frage. Mikrofon 2, Dankeschön. Da scheint einen großen Wechsel gegeben zu haben. Also Unterschied zwischen einem Gemälde kaufen und einem digitalen Kunstwerk zu kaufen. Es scheint schon schwieriger zu sein, da die Unkosten abschätzen zu können, um das Kunstwerk laufen zu lassen. Und ich stelle mir da die Frage, ist es jemals passiert, dass ein Museum oder eine Ausstellung, das sich gegen ein Kunstwerk entschieden haben, weil es zu teuer war, das laufen zu lassen, oder weil es so komplex? Das passiert jeden Tag, auf täglichen Basis.
Ja, ich werde ein bisschen über die Reparation sprechen. Du hast keine Roboter, die rumrennen, und alles war eingerichtet. Und dann kam die Crew und hat angesehen, dass sie alle 3 Stunden die Batterien wechseln mussten für eine Ausstellung, die 9 Monate gehen soll. Und es war sofort beendet und hat nicht stattgefunden. Es war traurig, weil es natürlich etwas war, was du nicht siehst, wenn du das Kunstwerk in deinem Atelier baust. Für dich ist es okay, alle 3 Stunden Batterien zu wechseln, aber für Menschen, die hunderte von Kunstwerken betreuen müssen, ist es vielleicht nicht. Und ich muss auch zugeben, dass ich als Künstler selbst die Erfahrung gemacht habe, dass ich Sachen entwickelt habe, oh ja, das ist kein Problem, das ist zumutbar. Und dann habe ich die schmerzhafte Erfahrung machen müssen, dass andere das nicht so sehen. Und sie fanden 2 Minuten Maintenance pro Tag am Kunstwerk zu viel war. Für mich war das okay, aber sie meinten, ja, wir haben hunderte davon, wenn wir 2 Minuten pro Kunstwerk brauchen, dann passt das nicht mehr. Und das muss man halt auch bedenken, weil wenn du ein Kunstwerk produzierst, dann denkst du dir natürlich nicht diese ganzen Sachen. Du hast Fokus auf deinen Toaster, den du irgendwie ausstellen möchtest, aber das Museum sagt, nein, das ist hier aber nicht B1 und brennt alles ab und deine ganze Vision liegt am Boden und ist kaputt. Also es ist gut, möglichst früh daran zu denken, aber es passiert in normalen Ablauf, dass die Investitionen für die Betreibung oder die Energiekosten Sachen einfach zu aufwendig werden.
Danke und sehr schönes T-Shirt. Ja, es tut mir leid, wir haben keine Zeit mehr für mehr Fragen, aber Obelix ist noch hier und ihr könnt ihn sehen, und dank des T-Shirts finden ihn. Tut uns leid, dass wir die Vorstellung etwas abgekürzt haben. Nochmal eine Runde Applaus. Dieser Talk wurde